Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
70 Jahre Kriegsende, Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Welche Erkenntnisse kann man gewinnen, wenn man jetzt 70 Jahre nach Kriegsende zurückschaut auf diese Zeit? Kann Erinnerung die Versöhnung bekräftigen und lebendig halten? Hat sie überhaupt noch Bedeutung für diejenigen, die diese Ereignisse nur aus Erzählungen oder aus Fernsehdokumentationen kennen? Mein Gesprächspartner bei Einfach Leben ist Walter Schepka. Herzlich willkommen, Herr Schepka.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und willkommen auch an Sie, liebe Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Hafner. Walter Schepka lebte bei Kriegsende in der heutigen Tschechischen Republik. Er hat die Vertreibung miterlebt und später ging er dann in Passau zur Schule, promovierte als Jurist, war im bayerischen Staatsdienst tätig und vor allem lange Jahre engagiert in der Ackermann-Gemeinde für Annäherung und Versöhnung, auch als Bundesvorsitzender lange Zeit. 16,5% der deutschen Bevölkerung waren im Jahr 1949 Flüchtlinge und Vertriebene, also fast ein Sechstel der Bevölkerung. Zwischen 12 und 14 Millionen Deutsche und Deutschstämmige waren von Flucht und Vertreibung betroffen und allein 3 Millionen etwa aus der Gegend, aus der unser Studiogast stammt. Außerdem wurden Deutsche vertrieben aus Schlesien, Ostpreußen, aus Ungarn, Jugoslawien und Rumänien und anderen Regionen. Herr Schepka, Sie haben als Jugendlicher die Erfahrung gemacht, vertrieben zu werden und in den späteren Jahrzehnten Ihres Lebens dann viel Erfahrung darin gesammelt, in der nachbarschaftlichen Annäherung zwischen Vertriebenen und der Tschechischen Republik. Vor allem, was sollte man denn herausstellen bei den Gedenkveranstaltungen, die jetzt stattfinden werden zum Kriegsende?
Ja, wenn es denn überhaupt Gedenkveranstaltungen sein müssen. Ich habe eine gewisse Distanz zu solchen Unternehmungen, Gedenken, woran soll denn eigentlich gedacht werden und was soll dabei herauskommen? Auf alle Fälle sollte ein Gedenken niemals dazu führen, dass man sich in alten Sichtweisen bestätigen lässt, sondern eher ein Ansporn sein, sich eine neue Perspektive zu eröffnen, wie man trotz dieser Vergangenheit Zukunft gestalten kann.
Also da dürfen auch mal unbequeme Gedanken durchaus kommen oder unbequeme Äußerungen fallen.
Ja, kritisch, selbstkritisch, aber auch ehrlich.
Und dazu ist auch in dieser Sendung Gelegenheit. Und als nächstes möchte ich von Walter Schepka wissen, wie er denn damals die Vertreibung erlebt hat. Flucht und Vertreibung, ist das 70 Jahre nach Kriegsende schon Geschichte? Ist die Versöhnung gelungen und was bleibt zu tun für kommende Generationen? Das ist unser Thema bei Einfachleben. Vor 70 Jahren, am 8. Mai, endete der Zweite Weltkrieg mit der deutschen Kapitulation. Schon kurz davor und verstärkt dann eben unmittelbar nach Kriegsende musste die deutsche Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze und auch aus Ost- und Südosteuropa von einem Tag verlassen, was bis dahin ihre Heimat gewesen war. Es handelte sich um eine systematische Vertreibung. Herr Schepka, Sie wurden 1932 geboren in Troppau in Schlesien. Das ist im Nordosten der heutigen Tschechischen Republik. Ab wann haben Sie denn als Kind verstanden, dass es da verschiedene Gruppen gab, eben Deutsche und Tschechen?
Das war eigentlich, hat zu meinem Alltag gehört. Wir hatten zum Beispiel ein tschechisches Dienstmädchen. Ich hatte in meiner Schulklasse 2 oder 3 tschechische Mitschüler. Aber Unterrichtssprache war trotzdem klar Deutsch. Aber dass da die Angehörigen anderer Völker auch bei uns sind, das war mir völlig geläufig, zumal die Troppauer Vororte alle von Tschechen besiedelt waren. Die Stadt selber war ziemlich rein deutsch.
Also man wohnte eher so getrennt, in getrennten Vierteln?
Nein, das nicht. Das hatte sich so herausgebildet. In der Stadt waren deutsche Familien und die Vororte mit den Landwirten waren Tschechen.
Wie plötzlich standen denn Sie und ich vermute mal Ihre Mutter, denn die Männer waren ja meistens nicht da, vor der Situation, Ihre Sachen packen zu müssen?
Das war eine Frage von 1 oder 2 Stunden. Ich war gerade bei einem Bauern bei der Heuernte helfen. Da kam meine Mutter unten gelaufen, wir müssen fort. Und dann war es eigentlich auch schon geschehen, versammeln an einer bestimmten Ecke, einen Rucksack, aus. Marsch zum Bahnhof. Am Bahnhof besteigen von offenen Viehwagen. In diesem Transport über die Grenze geschafft, jenseits der Staatsgrenze. Es war damals in Sachsen ausgeladen. Der Zug fuhr wieder zurück und die Leute standen da. Und es begann eine Zeit absoluter Unsicherheit. Nichts zu essen, nichts, kein Obdach. Man zog einfach irgendwie planlos die Straßen entlang und die Entgegenkommenden sagten, da braucht er nicht hingehen, da gibt's nichts. Und andere sagten, ja, in Thüringen, da sind die Amerikaner, da kann man wenigstens irgendwo sich satt essen. So war damals die Situation.
Also so eine Gruppe, die da ankam, war völlig auf sich gestellt und so nach und nach hat man sich dann völlig ein bisschen orientiert.
Es war gar keine Gruppe, sondern es war ein Haufen von Individuen, ohne Leitung, ohne Struktur. Man musste sehen, ob und wie man vielleicht überlebt. Und zu all dieser materiellen Not kam natürlich dann sofort und auf lange Zeit hin die absolute Unsicherheit, was mit nächsten Familienangehörigen etwa in der gleichen Zeit los ist, los war. Mein Vater war, wie ich hinterher wusste, in russischer Gefangenschaft, aber damals war er einfach nicht erreichbar. Die Großeltern väterlicherseits wohnten noch als Greise krank in Troppau in einer Kellerwohnung, absolut unerreichbar. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, dass es kein Telefon, ja nicht einmal Post gab.
Also es war eine totale Unsicherheit. Sie mussten völlig neu anfangen, ganz woanders, sich irgendwie einpassen, eine neue Heimat schaffen, schauen, dass die Familie wieder zusammenfindet. Und das war ja kein Einzelschicksal in der Nachkriegszeit. Mhm. Wie unterschiedlich die Betroffenen damals mit dieser Erfahrung umgingen, wie sie vielleicht auch davon geprägt wurden, darüber sprechen wir als nächstes bei Einfachleben. Flucht und Vertreibung. Wie ist der Blick darauf, 70 Jahre nach Kriegsende, von jemandem, der das erlebt hat? Walter Schepka ist zu diesem Thema als Gast im Studio bei Einfachleben. Hat diese Erfahrung Sie eigentlich geprägt, diese Vertreibung und vielleicht noch stärker diese totale Unsicherheit dann in dieser ersten Zeit? Sie waren damals gerade mal 13. Oder war das etwas, das stärker Ihre Eltern betroffen hat, weil die ja irgendwie schauen mussten, wie es weitergeht?
Nein, es hat mich natürlich schon auch betroffen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie es mich geprägt hat. Das habe ich eher anderen überlassen. Wenn ich jetzt danach gefragt werde, würde ich sagen, ein Element war sicher, dass ich die Notwendigkeit gespürt habe, in Schule und nachher auch im Studium ganz dran zu bleiben und möglichst brauchbare Noten zu erzielen, um irgendwie beruflich Fuß zu fassen in diesem Land, in dieser sogenannten neuen Heimat und damit die Zukunft ein bisschen vorzubereiten. Das Zweite, was vielleicht hängen geblieben ist, ich habe bis heute mich nicht der Wegwerfmentalität anschließen können, die in unserer Gesellschaft doch so üblich ist. Dass irgendeine restliche Nahrung weggeworfen wird, das gibt es bei uns auch heute noch nicht. Die Herkunft, ja, wie die heute noch nachwirkt, sie ist schon auch Teil des heutigen Lebens, aber sie steht nicht im Mittelpunkt. Ich habe einige Gegenstände, an die sich viel Erinnerungen knüpfen. Zum Beispiel den Schlüssel zu meinem Elternhaus. Das Schloss gibt es sicher längst nicht mehr, aber den Schlüssel habe ich noch. Ich habe noch ein Gebetbuch einer Großmutter, ihre letzten Briefe. Und es war üblich, am Gründonnerstag zur Erinnerung an die 30 Silberlinge des Judas ein Grundgebäck herzustellen und zu essen mit Honig, die Jidaschki. Die werden bei uns heute noch gebacken und die Kinder machen das auch.
Welche Formen des Umgangs mit dem Erlittenen haben Sie denn bei anderen erlebt? Denn mit dieser früheren Heimat ging ja auch Besitz verloren, eine berufliche Existenz. Bei manchen waren das ja auch größere Vermögenswerte.
Ja, verloren gingen diese Dinge, die Sie aufgezählt haben und die werden auch immer wieder genannt und auch in politische Forderungen umgegossen. Ich glaube aber, das Allerschlimmste ist, wenn jemand nächste Angehörige verloren hat durch diese Ereignisse.
Es hat auch viele Opfer gegeben bei der Vertreibung, also Menschen, richtig, die das nicht überlebt haben.
Und auch der Verlust des Umfelds, das ja Heimat ausmacht. das alles ist in Mark und Euro nicht zu, auszudrücken, aber das waren wohl die eher die gravierenden Dinge. Und es gibt Menschen, die davon so stark betroffen waren, dass sie wirklich für ihr Leben gezeichnet sind. Ein Mädchen, das damals vergewaltigt wurde, das kann das nicht vergessen. Nur diese Menschen merkt man in der Öffentlichkeit sehr wenig. Sie schweigen. Was in der Öffentlichkeit so als Vertriebene auftritt, das ist mehr die Personengruppe derer, die, jetzt sage ich zwei Anführungszeichen, nur Heimat und Eigentum verloren haben. Das ist natürlich auch eine gewaltige Sache. Die werden zum Teil auch heute noch nicht damit fertig. Ihr Denken und Fühlen kreist bei einigen immer noch um diesen Verlust. Und alles, was nachher kam, was sie in dem späteren Leben erreichen konnten und was ihnen da zugewachsen ist, das ist ja schon, aber das Alte kommt durch. Ich muss aber gleich dazu sagen, das ist eine immer kleiner werdende Gruppe. Die allermeisten haben das Schicksal der Vertreibung irgendwie verkapselt. Es ist da, aber es ist eingekapselt, wie manche Leute irgendwie eine alte Gewehrkugel noch in ihrem Körper verkapselt haben. Es schmerzt auch nicht ständig. Es schmerzt eigentlich nur dann, wenn jemand kommt und sagt, das war damals in Ordnung, euch ist recht geschehen. Das verträgt kein Vertriebener, das vertrage ich auch nicht.
Was werden dann für Gefühle wach, wenn Sie so etwas hören?
Ärger über den, der so etwas sagt. Der weiß sich damit wohl als ziemlich unkundig und dumm.
Und hat sicher nie ähnliche Erfahrungen gemacht oder ja, in der Familiengeschichte gehabt. Wie haben Sie sich denn dann später definiert? Sie waren 13, als Sie vertrieben wurden. Es waren noch viele prägende Jugendjahre dann auch schon nach dem Krieg. Haben Sie sich als junger Bayer gefühlt, der halt in der Tschechoslowakei geboren ist, so wie andere in Polen, in Ostpreußen und Niederbayern oder in Oberbayern geboren sind? Oder hat das schon länger gedauert, bis Sie sich
das hat natürlich so sehen etwas länger gedauert, wenngleich es durchaus mein Ziel war, als Bayer anerkannt zu werden. Das Ziel habe ich nie ganz erreicht, denn wenn man Zschäpka heißt, dann ist das fast unglaubwürdig. Aber andererseits, wenn man ein Leben lang in diesem Lande lebt und arbeitet, dann darf man sich wohl auch als Bayer bezeichnen. Und das würde ich heute auf jeden Fall tun wollen.
Aber das ist schon wichtig, so eine Identität dann auch wieder zu haben, nach einer gewissen Zeit, wo man die eben verloren hat.
Ja, also wenn es darum geht, dass Bayern und Preußen gegeneinander stehen, dann bin ich ein Bayer, ganz klar.
Sich eine neue Identität aufbauen, das ist Ihnen, Herr Schepka, also gelungen. Ob die Erfahrung der Vertreibung dann im höheren Lebensalter noch einmal Wunden aufreißt, das frage ich Walter Schepka nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
70 Jahre Kriegsende, daran erinnern wir uns in diesen Tagen, als nach und nach die alliierten Truppen die nationalsozialistische Herrschaft beendet haben und Millionen von Menschen aus den Gebieten im Osten einerseits vor der Roten Armee flohen oder dann eben aus den Gebieten der neu definierten Grenzen, der neu definierten Staaten im Osten vertrieben wurden. Walter Schepka hat das als 13-Jähriger erlebt und sich später für Versöhnung, Verständigung eingesetzt. Erleben Sie das manchmal auch? Sie haben gerade beschrieben, dass so ein bisschen diese Erfahrung eingekapselt ist wie eine Kugel, die man im Körper noch trägt und die nicht herausoperiert ist. Erleben Sie das manchmal, dass bei Menschen aus der Erlebnisgeneration, wie man sie auch nennt, die eben die Vertreibung selber erlebt haben, jetzt im Alter nochmal solche Wunden aufbrechen, weil man da sein Leben vielleicht nochmal bilanziert oder ja stärker wieder an das denkt, was damals gewesen ist?
Das mag durchaus der Fall sein. Ich wehre mich dagegen. Ich möchte diese Entwicklung in mir und bei mir so nicht vollziehen. Ich bin dafür, dass das, was geschehen ist, Teil der Geschichte ist. Das soll nicht vergessen und totgetrampelt werden, nein. Aber als Teil der Geschichte und eingeordnet in die große Geschichte, in der ja so unendlich viel auf unserer Erdkugel schon passiert ist. auch Vergleichbares und in der leider heute Vergleichbares wieder geschieht.
Aber wirkt es doch irgendwie unterbewusst in einem auch weiter, vielleicht gerade wenn man nicht so sehr drüber spricht, über die persönlichen Erfahrungen?
Ich fühle mich also davon jedenfalls nicht irgendwo getrieben oder beeinflusst. Ich glaube, man kann mit festem Willen so etwas schon beherrschen und in die Bahnen lenken, die für das eigene Weiterleben die besten sind. Und das ist bestimmt nicht die wehleidige Erinnerung.
Schätzen Sie das oder sollen Kinder, Enkel und Urenkel nachfragen oder lieber warten, bis diejenigen, die es eben erlebt haben, von selber davon reden mögen?
Ich werde auf keinen Fall jemandem meine Erlebnisse aufdrängen. Das halte ich für kontraproduktiv. Wer mich nicht fragt, dem erzähle ich es auch nicht. Aber wenn ich gefragt werde, gebe ich gerne Auskunft über das, was ich erlebt habe. Nach meiner Erfahrung in der eigenen Familie kann ich sagen, es gab oder gibt Interesse, die Orte kennenzulernen, an denen meine Frau auch und ich groß geworden sind. Die Städten zu sehen, Schule, Häuser und so weiter, um sich vielleicht vorstellen zu können, wo die Mutter, der Vater, wo die herkommen, wie die geprägt sind.
Das ist ein Stück Familiengeschichte.
Wir haben solche Reisen gemacht. Aber darüber hinaus möchte ich also vor allen Dingen leidvolle Szenen gar nicht erzählen. Irgendwie kommt mir das ein bisschen so nach Verherrlichung vor. Schau doch mal an, was ich für ein toller Kerl bin. Das alles habe ich überstanden. Und nein, das liegt mir nicht.
Es ist vielleicht auch eine Generation, die die eigene Erfahrung gar nicht so wichtig nimmt, so in den Mittelpunkt stellen möchte, weil es damals ja auch so war, dass natürlich auch viele andere Menschen, die vom Krieg betroffen waren, die dann vielleicht Erfahrungen gemacht haben mit dem Bombenkrieg und auch obdachlos waren, weil es da eben so viele verschiedene leidvolle Erfahrungen gab. Sind denn Jubiläen wie jetzt dieses 70 Jahre Kriegsende mit den Gedenkreden, die es geben wird, sinnvoll?
Ich halte von solchen Jubiläen sehr wenig. Mich spricht ein 70-Jahres-Jubiläum überhaupt nicht an. Wenn schon jubiliert werden muss, dann meinetwegen nach 100 Jahren oder auch nach 50 Jahren schon. Aber wenn wir jetzt schon nach 70 Jahren sowas machen, im 75 muss dann wieder sein, dann kommt noch 80 und dann geht das so dahin und man weiß gar nicht mehr, wann die Jubiläen aufhören. Mein Fall ist es nicht. Das, was zu meiner Geschichte gehört und was ich auch in die Geschichte eingeordnet sehen möchte, das ist etwas, das nicht an ein Datum gebunden ist. Damit zurechtzukommen, ist eher ein Zustand, aber keine Aktion zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Aber man sucht natürlich jetzt auch diesen Anlass, 70 Jahre Kriegsende, um noch einmal Gelegenheit zu haben, doch eine größere Zahl von Menschen, die das miterlebt haben, auch hören zu können und auch ihre Einschätzung, ihre Einordnung noch mal präsent haben zu können, weil das irgendwann zu Ende sein wird und weil das doch sehr wichtige Stimmen sind für die später Geborenen.
Schön, das hat mir auch die heutige Einladung beschert.
Und wir setzen dieses Gespräch bei Einfach Leben nach der Musik fort und sprechen über die Vertriebenenverbände, welche wichtige Aufgabe sie hatten und warum sie vielfach so unbeliebt wurden. Flucht und Vertreibung kann man diesen Teil der Nachkriegsgeschichte 70 Jahre nach Kriegsende vielleicht als abgeschlossen betrachten. Das frage ich bei Einfach Leben. Ein Vertreter der sogenannten Erlebnisgeneration, Walter Schepka, war 13 Jahre alt, als er vertrieben wurde aus Schlesien. Die Interessen der Vertriebenen, die wurden ja auf politischer Ebene vertreten, vor allem von den Vertriebenenverbänden, die es auch heute ja noch gibt. Und ja, aus heutiger Sicht erlebt man die oft schon in einer Haltung von ewig Gestrigen, wo man das Gefühl hat, die wollen auch nicht loslassen von diesen Erfahrungen. Warum haben denn so viele Betroffene doch noch lange drauf gepocht, dass da etwas noch nicht im Reinen ist?
Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, die Vertriebenenverbände hatten durchaus eine sehr sinnvolle Funktion. Die Vertriebenen hatten bestimmte Überlebensinteressen, will ich sie jetzt mal nennen. Und es ist gerade in einem demokratischen Staat richtig, dass das durch Verbände vertreten wird. Und da ist auch viel geschehen. Das sollte man nicht alles negativ einordnen. Die Eingliederung der Vertriebenen ist auch von den Vertriebenenverbänden ganz maßgeblich mit unterstützt und gefördert worden. Es war ein Teil dieser Aufgabenstellung, das Unrecht wieder gut zu machen, das ja die Vertreibung war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Vertreibung als solche Unrecht war. Und Unrecht soll wieder gut gemacht werden, also kam die Forderung nach Rückgabe, nach Heimkehr und so weiter. Und das als Teil der Politik der Vertriebenenverbände. Auch das sollte man nicht gleich verdammen. Allerdings, inzwischen sind 7 Jahrzehnte ins Land gegangen. Und das ganze Umfeld hat sich geändert und die Generationen haben gewechselt. Und uns beschäftigen heute viel dramatischere Dinge als dieses Problem der Wiedergutmachung der Vertreibung. Das haben auch die Vertriebenenverbände inzwischen sich zu eigen gemacht. Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass erst vor wenigen Wochen die Sudetendeutsche Landsmannschaft aus ihrer Satzung die Ziele Wiedergewinnung der Heimat und Restitution oder gleichwertige Entschädigung für die kollektive Enteignung der Volksgruppe gestrichen hat. Damit ist also jetzt der Weg frei, dass die vertriebenen Verbände eine Rolle beim Neuaufbau der Nachbarschaft aktiv spielen können und sollen und wollen. Ich halte das für eine gute Entwicklung, denn in den vertriebenen Verbänden steckt natürlich eine ganze Menge Know-how zum Umgang mit den Menschen, die in den Vertreibungsgebieten heute leben. Man weiß, wie die Mentalität ist. Man weiß mehr als andere, wie man am besten mit ihnen zusammenarbeiten kann. Man kennt die spezielle Kultur dieses Landes, an der ja auch vor der Vertreibung die deutschen Bevölkerungsanteile beteiligt waren. Man kann diese Kultur heute weiterentwickeln, pflegen und auf diese Weise auch wieder Brücken bauen zu der heutigen Generation dort drüben.
Sie haben sich ja schon sehr viel früher für eine andere Art des Engagements entschieden und sind zur Ackermann-Gemeinde gegangen. Warum hat es Sie dorthin gezogen und nicht zu einem vertriebenen Verband?
Ja, ich muss der Wahrheit willen sagen, eigentlich war die Ackermann-Gemeinde ein Vertriebenenverband. Sie war der Zusammenschluss vertriebener katholischer Sudetendeutscher. Hat in der ersten Zeit auch typisch als Vertriebenenverband gearbeitet und sich bemüht, Mitglieder und andere Vertriebene bei ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft und beim Aufbau einer neuen Existenz zu unterstützen. Das alles freilich mit einem katholischen Touch, denn die Ackermann-Gemeinde hatte eine Doppelspitze. Der eine war der spätere bayerische Sozialminister Hans Schütz als Politiker und der zweite war Pater Paulus Sladek, ein Augustiner, der ganz maßgeblich die geistige Haltung dieser Gemeinschaft geprägt hat.
Dadurch entwickelte sich die Ackermann-Gemeinde dann früh vom unterstützenden Vertriebenenverband hin zur geistigen Auseinandersetzung mit der Situation. Welche Fragen da im Vordergrund standen, darüber gleich mehr bei Einfach Leben im Gespräch mit Walter Schepka, der vertrieben wurde nach dem Krieg und sich für Versöhnung engagiert hat. Flucht, Vertreibung und Versöhnung, unser Thema bei Einfach Leben. Im Studio dazu Walter Schepka, Heimatvertriebener aus Schlesien, der sich engagiert hat für die Versöhnung. Herr Schepka, Sie haben vorher berichtet, wie die Ackermann-Gemeinde sich Anfang der 50er Jahre dann stärker ausgerichtet hat auf Versöhnungsarbeit. Welche Fragen standen da dann in der Debatte?
Das war zunächst einmal die Auseinandersetzung mit dem Ruf nach Rache und Vergeltung. Das aus den Hirnen herauszubringen. Es kam dann langsam auf die Notwendigkeit, die eigene Rolle in der Geschichte zu reflektieren. Und Paulus Sladek war es auch, der 1955 in Heidmühle an der Grenze nach Tschechien als erster eine eigene Schuld auch der Deutschen, der Sudetendeutschen gegenüber Tschechen bekannt hat. Und damit kam also eine ganz neue Richtung in die Arbeit dieser Gemeinschaft. Und sie hat sich dann während der Zeit der kommunistischen Diktatur vor allen Dingen engagiert für die Unterstützung der Kirche, der verfolgten Kirche in Tschechien und der verfolgten deutschen Minderheit. Wir haben noch die alten Karteien der unterstützten geheimen Priester. Da steht zum Beispiel der Pater Miloslav Vlk drin, der später Erzbischof und Kardinal in Prag wurde. Das war dann ein wunderbarer Ausgangspunkt nach der Wende, um jetzt wirklich an einen Neuaufbau der Nachbarschaft heranzugehen.
Und wie es damit weitergegangen ist, darüber wollen wir in der zweiten Stunde von Einfach Leben sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie nach den Nachrichten weiter dabei sind. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ist die Vergangenheit 70 Jahre nach Kriegsende bewältigt? Sind die Erfahrungen verarbeitet und Neues auf den Weg gebracht? Darüber sprechen wir bei Einfach Leben. Im Studio ist Walter Szepka, geboren in der heutigen Tschechischen Republik, damals Schlesien, später als promovierter Jurist im Bayerischen Staatsdienst und engagiert für die Versöhnung, und zwar in der Ackermann-Gemeinde, deren Vorsitzender er lange Zeit auch war. Willkommen zur zweiten Stunde. Ich bin Gabi Hafner und wir beide freuen uns, dass Sie uns hören im Münchner Kirchenradio. Was kann man lernen oder hat man vielleicht schon gelernt, wenn es um Versöhnung, um gute Nachbarschaft zwischen Völkern geht oder auch vielleicht mit dem Umgang mit Fremden, die heute zu uns kommen? Man spricht von fast 30 Millionen Menschen, die bei Kriegsende bis 1946 als Vertriebene oder deutsche Flüchtlinge aus dem Osten kamen in ein zerstörtes Land mit Millionen Menschen ohne Dach über dem Kopf. Wie fanden denn die Vertriebenen ihren Platz in dieser Gesellschaft?
Ja, es war sehr viel auf das Engagement des Einzelnen gesetzt. Mein Vater war Lehrer. Unsere Wiedereingliederung gelang dadurch, dass dieses 131er-Gesetz vom Bundestag verabschiedet wurde, das es möglich machte, hier wieder zu ähnlichen Bedingungen einen Beruf auszuüben als Lehrer.
Aber dazu hat es zunächst mal wirklich ein Gesetz gebraucht. Das war nicht so selbstverständlich.
Das war gar nicht selbstverständlich. Genauso viele gewerbliche Gründungen etwa waren gefördert durch den Lastenausgleich. Das waren zwei ganz wichtige Schritte, die es möglich gemacht haben, dass Vertriebene hier wieder Boden unter die Füße bekamen.
Und wie die Vertriebenen hier ihren Platz in der Gesellschaft fanden, darüber sprechen wir nach der Musik weiter bei Einfach Leben. Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs, darauf schauen wir jetzt 70 Jahre später. Bei Einfach Leben zu Gast Walter Szepka, Ehrenvorsitzender der Ackermann-Gemeinde und jemand, der die Vertreibung auch selber noch erlebt hat. In einigen Ländern, zum Beispiel in Mecklenburg, hat sich damals die Einwohnerzahl durch die Zuwanderung der Vertriebenen fast verdoppelt. Und es gab plötzlich große Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel einer anderen Konfession angehörten, eigene starke Traditionen hatten. Eine große Herausforderung für die Integrationsbereitschaft, würde man heute sagen. Hat die Integration funktioniert aus Ihrer Sicht?
Es kam einfach darauf an, sich mit den Einheimischen zu arrangieren, abwehrende Haltung zu verstehen, denn schließlich wurde man ja in irgendein beschlagnahmtes Zimmer in einer fremden Wohnung eingewiesen, und dass das nicht das Angenehmste für alle Beteiligten war, liegt ja auf der Hand. Es war möglich bei Vernunft und Augenmaß auf beiden Seiten, und es ist ja unterm Strich, meine ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Es hat eine längere Entwicklung gebraucht, aber ich habe etwa unter meinen Altersgenossen da keine Probleme feststellen können. Da bin ich so akzeptiert worden, wie ich war.
Es ist ja auch gern die Rede vom vierten Stamm Bayerns. Gemeint sind eben die Vertriebenen, vor allem aus dem Sudetenland, von denen sich ja ganz viele in Bayern niedergelassen haben. Heute ist von einer nötigen Willkommenskultur die Rede für Flüchtlinge. Wie groß war damals die Bereitschaft, die Vertriebenen aufzunehmen?
Die Bereitschaft war im Grunde nicht sehr groß, denn die einheimische Bevölkerung war genauso perplex, was über das, was da alles auf sie zukam, wie viele Menschen und was für Menschen und so weiter, wie die Vertriebenen ihrerseits es nicht für möglich gehalten haben, dass es so etwas wie Vertreibung gibt. Ich kann mich gut erinnern, die erste Zeit hat man gemeint, das muss ein Irrtum sein, ein Übergriff einer örtlichen Instanz. Es geht bald wieder zurück und die Amerikaner werden schon dafür sorgen, dass das wieder in Ordnung kommt. Also da mussten sich beide Seiten erst akklimatisieren. Willkommenskultur würde ich es nicht gerade nennen, aber mit Vernunft und Augenmaß die Dinge doch zu beherrschen. Diese Bereitschaft ist gewachsen.
Hat man als Vertriebener, als Flüchtling auch wahrgenommen, dass es vielen aus der angestammten Bevölkerung ja auch nicht sehr viel besser ging, viele da eben auch viel verloren hatten, Angehörige verloren hatten, ihre Existenz eigentlich am Boden lag?
Ja, sicher. Das hat man natürlich auch gesehen. Es gab nur einen wesentlichen Unterschied. Die einheimische Bevölkerung, auch soweit sie gelitten hatte, war immer noch irgendwo gesellschaftlich integriert, hatte noch irgendwo Freunde, Bekannte, Verwandte. Und wenn es ums knappe Essen ging, wusste sie noch einen Bauern, den sie kannte, wo man vielleicht ein paar Kartoffeln holen konnte. Das blieb bei den Vertriebenen aus.
Weil man eben wirklich entwurzelt war.
Man war isoliert da.
Wie hat sich das weiterentwickelt? Es gab und gibt ja doch noch eine ganze Menge von Gruppen, die eben das Brauchtum, die Kultur aus den Herkunftsgebieten, aus diesen Regionen pflegt.
Ja, darin sehe ich im Grunde nichts Schlechtes, wenn die Kulturpflege mehr oder weniger Selbstzweck ist, wenn sie nicht als Vehikel für politische Forderungen benutzt wird. Aber Kulturpflege an sich, es gibt ja schließlich auch bayerische Trachtenvereine, warum soll es nicht von Menschen, denen die Egerländer Tracht was bedeutet, warum sollen die nicht eine Egerländer Trachtengruppe bilden und eine Egerländer Blasmusik blasen? Habe ich nichts dagegen, nur ich gehe nicht hin, aber das muss ich ja auch nicht.
Sind diese Gruppen auch integriert, wenn zum Beispiel Veranstaltungen sind in den Regionen, dass die dann selbstverständlich gemeinsam mit bayerischen Trachtengruppen auftreten?
Ja, oder ist das doch ja, sowas? Das habe ich schon erlebt. Das habe ich schon erlebt.
Die Integration der Vertriebenen von damals ist wohl im Wesentlichen eine Erfolgsgeschichte geworden. Wie es weiterging im Verhältnis zu den Staaten, aus denen die Menschen vertrieben worden waren, dazu frage ich Walter Schepka bei Einfach Leben nach der Musik. 70 Jahre nach Kriegsende, Flucht, Vertreibung, Versöhnung, so ist unsere Sendung diese Woche überschrieben. Zu Gast Walter Schepka, geboren in der heutigen Tschechischen Republik, mit 13 zusammen mit seiner Familie von dort vertrieben, später engagiert für die Versöhnung. Herr Schepka, schon ziemlich bald, nämlich 1950, wurde in der Charta der Heimatvertriebenen der Verzicht auf Rache und Vergeltung für die Vertreibung schon festgeschrieben und dass man für ein geeintes Europa eintreten wollte. War das wirklich etwas, was die meisten damals auch innerlich schon vertreten konnten oder eher halt eine Ausrichtung für die Zukunft, auch aus politischen Rücksichten vielleicht?
Ja, es war nicht so ganz 100% akzeptiert, sondern es ist eine Vorgabe gewesen von vernünftigen Leitungspersönlichkeiten, die das den Leuten nahegebracht haben, dass Rache und Vergeltung kein Weg sein kann. Nur hatte das zur Folge, dass man sagen musste, Gerechtigkeit aber schon. Und das löste wiederum dann die Haltung aus, ja, zur Gerechtigkeit gehört die Wiedergutmachung von Unrecht, folglich Heimkehr und Eigentumsersatz. Aber das war immer noch weniger als Rache und Vergeltung.
Ist das Schritt für Schritt dann weitergegangen oder wie würden Sie das nachträglich sehen? Hat es da eine lange Zeit gegeben, wo man dann so verharrt ist? Ich meine, Versöhnung ist ein sehr großes Ziel, ein großes Wort.
Natürlich ist das ein Prozess und der Prozess konnte sich schlecht entfalten, solange jenseits der Grenze kommunistische Diktatur herrschte. Der entscheidende Eintritt in diese neue Phase war die Wende mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Jetzt war der Weg frei, auf die Menschen selber zuzugehen. Und damit hat die Versöhnungsarbeit dann auch sehr rasch Fortschritte gemacht auf vielen, vielen Ebenen. Das waren kirchliche Gedankenaustausche, das war eine deutsch-tschechische Erklärung, die Besuche der Bundespräsidenten auf hoher Ebene. Und die haben natürlich auch eine Atmosphäre, wenn nicht geschaffen, so unterstützt, wo dann die Menschen selber tätig geworden sind. Und es kam der Begriff der Volksdiplomatie auf, dass Menschen hinübergefahren sind und dort geredet haben. Manche konnten ja sogar noch Tschechisch von früher. Da kamen die Dinge in Bewegung.
Haben Sie auch solche Reisen dann unternommen?
Ich war sicher auch öfter da, vor allem dann in meiner Zeit als Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Aktionen versucht, zum Beispiel Erklärungen, etwa einen Brief an die tschechischen Christen anlässlich des Heiligen Jahres 2000, der eine große Verbreitung gefunden hat. Also wir haben versucht, Stimmung zu machen, aber nicht nur wir. Jetzt will ich nicht den Eindruck erwecken, dass wir die Einzigen waren. Nein, da ist auch sonst viel geschehen. Vor allen Dingen aber, und das ist mir also schon sehr wichtig, es ist auch viel von der anderen Seite geschehen. Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. Man hat für ermordete Sudetendeutsche Gedenktafeln und Gedenkkreuze aufgestellt. Eine Gedenktafel an der Brücke, an der Elbbrücke in Aussig, wo 1945 viele Deutsche in die Elbe gestürzt worden waren. Der tschechische Ministerpräsident hat 2013 hier in Dachau einen Kranz niedergelegt zu Ehren der ermordeten Sudetendeutschen. Es wurden Sudetendeutsche, die sich da engagierten, zu Ehrenbürgern ihrer alten Heimatgemeinden ernannt. Das sind unglaubliche Dinge und die Entwicklung geht weiter. Es ist geplant, von der Stadt Brünn heuer Ende Mai einen Gedenkmarsch von Porlitz nach Brünn zu veranstalten. Porlitz, das ist der Ort, wo beim sogenannten Brünner Todesmarsch eine große Anzahl Deutscher dann irgendwie verscharrt wurden, die unterwegs gestorben waren. Also da sind jetzt viele Dinge in Gang gekommen. Ich glaube nur, es ist ungemein wichtig, den Erfolg dieser Aktionen dadurch abzusichern, dass wir sie auch wahrnehmen, dass wir auch das wirklich zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, wir nehmen diese Gesten an.
Sonst bleiben es bloße Symbole. Welches sind die Schritte, die passiert sind durch diese vielen Begegnungen, gemeinsame Aktionen? Ist es dieses Anerkennen auch dessen, was die jeweils anderen erlitten haben?
Ja, es ist ein freierer Umgang mit der Geschichte entstanden. Gerade dieses Beispiel Todesmarsch zeigt es ja. Man scheut sich nicht mehr zuzugeben, da ist etwas falsch gemacht worden. Und wir wollen das wenigstens als falsch anerkennen. Wir können es nicht rückgängig machen, aber wir erkennen an, dass das Unrecht war, was hier geschehen ist. Und das ist ein ungeheurer Schritt, der jetzt immer mehr in die Breite geht.
Und das hat sicher viel dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen den Ländern, zwischen den Menschen, die betroffen waren von diesen Vertreibungen vor 70 Jahren, auch sich verändert hat. Wie genau, darüber sprechen wir gleich noch nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
70 Jahre nach Kriegsende. Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist unser Thema bei Einfach Leben mit Walter Schepka, der sich in der Ackermann-Gemeinde für Versöhnung einsetzt. Sie haben ja schon erwähnt, Herr Schepka, dass dieser Jahrestag durchaus auch begangen wird in den Regionen, aus denen vertrieben wurde. Und es gibt eine ganze Reihe von Vertriebenen, die sich in der alten Heimat wieder engagieren, sei es wirtschaftlich oder auch kulturell, bei der Pflege von Baudenkmälern zum Beispiel. Was halten Sie davon?
Ja, ich halte das eigentlich schon für eine gute Sache. Wir haben viele Kirchenrenovierungen mitfinanziert, mit Spenden der Menschen, die aus diesen Orten kamen, die sozusagen ihre Heimatkirche nicht verfallen sehen wollten. Ich glaube, das ist in Ordnung, dass man die Geschichtsdenkmäler, die in dem Land existieren, als Teil der Kultur dieses Landes und auch der Religion dieses Landes, dass man die, wenn möglich, nicht verfallen lässt. Ich sehe darin kein Eindringen und es ist auch von anderer Seite her nicht als Eindringen, als sich wichtig machen gesehen worden, sondern es war oft der Anfang einer Partnerschaft. Und dieses Bestreben, dem Land, aus dem vertrieben wurde, die alte Prägung doch so weit als möglich zu erhalten. Dieses Bestreben kann nichts Schlechtes sein. Das ist keine eigene nationale Kultur, sondern das war eine böhmische Kultur, die von verschiedenen Menschen verschiedener Muttersprachen gestaltet worden ist. Und das scheint mir doch auch im Hinblick auf ein künftiges Europa ein gar nicht so schlechtes Vorbild zu sein. Mir ist
also das können auch die jüngeren Leute dort, zum Beispiel in der Tschechischen Republik, durchaus verstehen und auch gut mittragen. Oder kommt es dann nicht vielleicht auch manchmal so ein bisschen wie eine Einmischung oder eine gewisse Überheblichkeit? Wir haben das Geld und wir geben das euch jetzt gerne.
Ja, die Frage ist schon berechtigt, aber der Sachverhalt ist nicht so, wie die Befürchtung in der Frage klingt. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr von Jugendlichen, Tschechen und Deutschen, eine Veranstaltung, die heißt Gemeinsame Spurensuche. Da sind Jugendliche unterwegs, um irgendeinen alten, verfallenen Friedhof wieder ausfindig zu machen und vielleicht in Stand zu setzen oder einen abgegangenen Ort wieder zu entdecken, wo der war. Und das geschieht also im Einvernehmen mit Hüben und Drüben. Und mir ist auch nicht ganz unwichtig, dass wir von hierher das unterstützen, dass dieses Land seine Identität so weit als möglich behalten kann, nämlich diese Identität einer übernationalen Kultur.
Diese Geschichte ist ja im Grunde auch spätestens mit dem Beitritt zur EU von der Tschechischen Republik in einen neuen Rahmen letztlich gestellt worden. Davor ist ja noch mal einiges auch ausdiskutiert worden. Da gab es auch noch mal ein bisschen spannungsreiche Auseinandersetzungen. Aber im Grunde gibt es ja jetzt einen neuen Rahmen, auch einen gemeinsamen. Ja. Ob die Versöhnung schon gelungen ist, seine Einschätzung dazu möchte ich von Walter Szepka nach der Musik hören. 70 Jahre nach Kriegsende. Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Unser Thema bei Einfach Leben. Kann man etwas lernen aus dieser Geschichte, dass es doch eine große Annäherung, Aussöhnung gegeben hat, wenn auch nicht jeder Einzelne persönlich das so sehen mag? Würden Sie sagen, dass man aus der Geschichte etwas gelernt hat oder lernen kann, nämlich dass Annäherung, dass Aussöhnung wichtig, vielleicht sogar notwendig ist, damit es vorangehen kann?
Ich weiß nicht, aus der Geschichte lernen, da zucke ich auch immer ein bisschen zurück. Ich habe den Eindruck, das macht niemand gerne. Aber man kann feststellen, dass Aussöhnung möglich ist. Einfach als Faktum. Wir haben ja heute eine ganz andere Beziehung zu den Menschen jenseits des Böhmerwalds als vor 50 Jahren. Das ist... Wir müssen natürlich sehr darauf achten, da nichts zu gefährden. Ich finde, wir sind vor allem wir Deutsche da auch in einer Verpflichtung, die niemand so recht wahrnimmt, obwohl sie ganz dringend wäre. Es gibt bei uns eine abfällige Gesinnung gegenüber allem Slawischen, sage ich jetzt mal. Der normale Deutsche tendiert mit seinen Interessen nach Frankreich, nach Italien, halt in den angelsächsischen Raum. Aber das Slawische, das ist so was Komisches da. Das klingt so komisch. Da gibt so Zischlaute in den Ding. Ich kann zwar Bonjour sagen, aber wenn ich den tschechischen Laut, den man Z mit Häkchen schreibt, und der genauso klingt, den spreche ich nicht aus.
Ich weiß gar nicht, weiß wie.
Das gehört sich fast nicht. Das ist was Minderwertiges. Und da wäre ein Umdenken, ja, ein Umfühlen meiner Meinung nach so ganz dringend notwendig. Dass wir endlich einmal begreifen, dass Prag ja unter Karl dem IV. Auch der Mittelpunkt Europas war. Dass das nicht irgendwo bei den Hottentotten ist, sondern dass das wirklich ein Teil von uns auch ist. Da wäre ein bisschen Umdenken, Umfühlen nötig, auch ein bisschen Bereitschaft, wenigstens so viel Tschechisch zu lernen, wie man für einen Auslandsurlaub Italienisch lernt. Auch Dobri den sagen und nicht nur Buongiorno können. Das ist etwas, was die ganze Entwicklung weiterhin sehr, sehr, sehr stützen würde.
Also diese Regionen da im Osten von uns einfach anders wahrnehmen, als Teil Europas sehen und da auch, ja, vielleicht einfach auch mal ausprobieren, wie es da ist, indem man da hinfährt. Denn das Verständnis für die anderen europäischen Nachbarn, das ist ja auch ganz viel einfach durch Urlaubsreisen entstanden.
Ja. Wir könnten ja mit Tschechien zusammen, sind wir ja geografisch das Herz Europas. Da sollten doch die zwei Kammern dieses Herzens irgendwo mit einer Ader noch verbunden sein und miteinander pulsieren.
Worauf führen Sie das zurück, dass das so eine, ja, Terra Incognita ist oder so ein Vorhang, hinter den man nicht schaut?
Es ist schwer zu klären. Ich habe mir die Frage selber schon oft gestellt. Ich würde mal vermuten, dass das ein bisschen mit der früheren Ordnung Deutsches Reich, Österreich-Ungarische Monarchie zusammenhängt. Das war eben Österreich im weitesten Sinn. Und hier war Deutschland, natürlich Bayern auch als Königreich, aber es war etwas davon Getrenntes. Wobei ich nicht weiß, ob nicht irgendwo doch auch unterschwellig einfach eine Abwertung des Slawischen eine Rolle spielt. Das sind die Primitiven, das sind die Gewöhnlichen.
Das wäre aber tatsächlich eine Prägung, die von den Nazis grundgelegt worden ist. Ja, vielleicht ist es auch so eine instinktive Abwehr, die man in sich trägt, weil das halt wirklich auch so eine ungute Geschichte geworden ist mit diesen Ostgebieten während der nationalsozialistischen Zeit und während des Krieges, dass man sich deswegen auch nicht so gerne damit beschäftigen mag. Und für die Jüngeren ist es einfach nicht so sexy wie all diese Länder, wo die tollen Filme, die Computerspiele, die tollen Bands
herkommen. Wobei es die dort überall inzwischen auch gibt. Es ist nicht so, dass das nur im Westen zu finden wäre.
Versöhnung, Annäherung, sich gegenseitig kennen, das ist heute also eine Aufgabe für alle geworden im europäischen Rahmen. Die Vertriebenen können dabei eine besondere Rolle spielen. So wie Walter Szepka, den ich gleich noch um ein Fazit bitten möchte nach der Musik. Flucht und Vertreibung ist 70 Jahre nach Kriegsende Versöhnung in Sicht. Zwischen den Vertriebenen und Menschen, die heute in diesen Regionen leben, konnte man über Unrecht, das geschehen ist, miteinander sprechen, Feindbilder abbauen. Darüber konnte ich bei Einfach Leben sprechen mit Walter Szepka, dem Ehrenvorsitzenden der Ackermann-Gemeinde, die sich schon lange für Versöhnung einsetzt. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, Herr Szepka?
Ach, ich würde mir wünschen, dass das möglichst offen weitergeht, auf der Basis eines guten Nachbarschaftsethos, das anerkennt. Jeder ist zwar anders, aber jeder hat seine Vorzüge, von denen die Gesamtheit profitiert. Wir gehören irgendwo ganz viel zusammen. Wir sind uns viel näher, als es gemeinhin ausschaut. Und deswegen wäre also mein Motto, der Titel eines Buches, das die Ackermann-Gemeinde einmal herausgegeben hat, Zukunft trotz Vergangenheit.
Dann möchte ich Ihnen herzlich danken für dieses Gespräch, Herr Szepka. Und Sie können dieses Gespräch als Podcast noch einmal hören, ab nächster Woche unter münchner-kirchenradio.de. Und dort finden Sie auch unsere Kontakte, wenn Sie vielleicht Fragen haben, über die wir in dieser Sendung mit einem Experten reden sollten. Für diesmal danke fürs Zuhören. Von Einfach Leben verabschiedet sich Gabi Hafner.